ob diese Modularität überhaupt zustande kommen kann und wie viel ich bauen muss, dass das vielleicht irgendwann einmal greift, das ist völlig unklar. Das heißt, momentan ist es einmal eine Hoffnung oder eine Behauptung, und ob sich das bewahrheiten wird, kann man momentan noch gar nicht abschätzen. Man muss aber dazu sagen, es gibt bisher keine Stromerzeugungstechnologie, die durch Kleinbau billiger geworden ist. Und die Frage ist dann, wieso soll das bei der Atomenergie auf einmal anders sein?
Hallo liebe Energieinteressierte, herzlich willkommen bei PETAJOULE, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina Schubert-Zillerwetz und ich freue mich, heute nach einer kleinen Pause wieder eine Folge zu moderieren, und zwar zum spannenden Thema Atomenergie. Meine beiden Gäste haben schon vor ein paar Jahren in diesem Podcast einmal über Atomkraft gesprochen, aber einige aktuelle Entwicklungen haben jetzt den Ausschlag gegeben, dass wir uns das Thema noch einmal anschauen wollen. Denn in wenigen Tagen, am 26. April, jährt sich der Atomreaktorunfall von Tschernobyl zum 40. Mal. 25 Jahre nach dieser Katastrophe haben wir mit Fukushima erfahren, dass ein Unfall in der Atomkraftnutzung kein isolierter Ausreißer ist. Beide Ereignisse haben dazu geführt, dass sich viele Länder, vor allem in Europa, aus der Atomkraft zurückgezogen haben. Doch offenbar nicht für immer, denn aktuell wird wieder ganz laut über Atomkraft nachgedacht. Sie soll uns nicht nur aus unserer starken Abhängigkeit von fossiler Energie befreien, sondern auch den immer größer werdenden Energiebedarf für künstliche Intelligenz decken. Die Internationale Energieagentur spricht etwa von einer neuen Ära der Atomkraft. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält die Abkehr von Atomkraft für einen strategischen Fehler und sieht ebenfalls eine Renaissance der Atomenergie. Die Hoffnungen von vielen liegen dabei auf den sogenannten kleinen modularen Reaktoren oder SMRs. Doch was ist dran an diesem Hype um die SMRs? Erleben wir in Europa tatsächlich bald ein Comeback der Atomkraft? Welche Möglichkeiten hat nukleare Energie im Energiesystem der Zukunft? Und was hat sich in puncto Sicherheit in den letzten Jahrzehnten getan? Das und noch einiges mehr möchte ich meine heutigen Gäste fragen, nämlich meine beiden Kollegen Günter Pauritsch, er leitet das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur, und mein Kollege Martin Baumann, Principal Expert in der österreichischen Energieagentur. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Günter und Martin, 40 Jahre ist der Reaktorunfall von Tschernobyl jetzt her. Wenn ihr daran zurückdenkt, was ist euch vor allem in Erinnerung geblieben?
Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eben, wie diese Informationen, dass irgendwo eine radioaktive Freisetzung stattgefunden hat, überhaupt einmal in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das hat, wenn ich mich richtig erinnere, damit angefangen, dass es Pressemeldungen gegeben hat, dass Messstationen in Schweden erhöhte Radioaktivitätswerte gemessen haben und man in Schweden dann quasi hellhörig geworden ist, weil man die Befürchtung gehabt hat, dass irgendwo ein Problem mit einem schwedischen Kernkraftwerk besteht. Und nach diesen Überprüfungen, die dann durchgeführt wurden, ist man eben draufgekommen, nein, in Schweden ist eigentlich alles ganz normal. Das heißt, diese Radioaktivität muss von woanders herkommen. Und mit den Berechnungen, die dann gemacht wurden, ist relativ schnell klar gewesen, dass es hier eine radioaktive Wolke gab, die aus der Sowjetunion gekommen ist, und dass hier die Ursache in der Sowjetunion, in der damaligen Sowjetunion liegen muss. Und wenige Tage später ist es dann eben weitergegangen, dann hat sich diese radioaktive Wolke weiter ausgebreitet, und Österreich war ja unglücklicherweise eines der am stärksten betroffenen Länder von diesem radioaktiven Niederschlag, der da gekommen ist, weil eben aufgrund der Wettersituation dann von Schweden das Ganze Richtung Süden gezogen ist und relativ viel in Österreich dann durch Niederschlag abgeregnet hat. Und da kann ich mich dann erinnern, da gab es dann eben diese ganzen Meldungen und Aufrufe, dass man, lassen Sie Ihre Kinder nicht im Freien spielen, schon gar nicht in irgendeiner Sandkiste, essen Sie kein Gemüse aus dem eigenen Garten und aus dem Freilandanbau, essen Sie keine Pilze aus dem Wald, wenn Sie im Freien waren, ziehen Sie sich die Schuhe vor der Haustür oder vor der Wohnungstür aus, nehmen Sie die Schuhe nicht mit in die Wohnungen. Das waren so die Dinge, die dann relativ rasch gekommen sind. Und dann hat es eben gar nicht mehr lange gedauert, und dann gab es eben wirklich die ersten Bilder im Fernsehen eben von Satelliten oder Luftaufnahmen von dem beschädigten oder zerstörten Reaktor in Tschernobyl, wo man dann so richtig so den glühenden Reaktorkern noch auch im Fernsehen gesehen hat, wo dann alle gesagt haben, um Gottes Willen, das kann es ja gar nicht geben, so etwas. Ja, was ist denn da passiert? Also das sind so die Erinnerungen, die ich noch an diese Zeit habe. Na schon, das war damals sehr bedrückend. Aber ich, von meiner Erinnerung her hat es dann gar nicht so lange angedauert. Also ich habe das jetzt nicht als einen länger andauernden Zustand in Erinnerung, sondern an einen, der halt wenige Wochen gedauert hat. Ja. Kann natürlich auch anders gewesen sein, aber das ist ja nur meine Erinnerung, die ich dran habe.
Martin, kannst du dir auch noch erinnern an diesen Tag und an diese Zeit?
Ja, also ich kann da Günther nur zustimmen. Das war so, dass es eben so langsam aufgebaut hat. Das war eigentlich vielleicht eine der Sachen, die sehr recht interessant daran nachträglich zu beobachten sind. Es beginnt mit kleinen Meldungen und erst im Nachgang stellt man eigentlich fest, was das für ein Ereignis eigentlich war und wie das dann wirklich einzuordnen ist, was das eigentlich für eine Auswirkung hat und wie die weiteren Konsequenzen dann daraus kommen. Es war dann jahrelang noch so, dass dann Messungen von Pilzen und von Wild zum Beispiel erhöhte Strahlungswerte aufgewiesen hat. Das heißt, dass es, auch wenn der eigentliche direkte Zustand wenige Wochen gedauert hat, es war sehr, sehr lange spür- und messbar in Österreich eigentlich.
Und viele Länder, wir haben es, also ich habe es vor beim Intro kurz erwähnt, viele Länder haben sich ja dann nach Tschernobyl oder auch spätestens nach Fukushima aus der Atomkraft zurückgezogen. Wenn wir uns jetzt die Gegenwart anschauen, in welchen Ländern oder in welchen Weltgegenden wird denn Atomkraft aktuell genutzt? Also wie hoch ist beispielsweise der Anteil von Atomkraft an der Stromerzeugung?
Das ist eigentlich weniger, als es manchmal den Anschein hat. Nur so zur Einordnung. Mit Nuklearenergie werden derzeit weniger als 10% der jährlich auf der Welt erzeugten Strommenge erzeugt. Das ist also nicht einmal ein Zehntel. Von den Ländern her sind es weniger als ein Viertel der Länder, die überhaupt im Dunstkreis einer möglichen Nuklearenergienutzung sind und nochmal weniger, die sie wirklich nutzen. Die Schwerpunkte sind jetzt wenig überraschend Nordamerika, West- und Osteuropa und Ostasien. Also sind hier ganz speziell ist China zu nennen. Und da sind dann auch im Endeffekt auch jeweils die drei großen Nutzer. Auf der einen Seite die USA mit nahezu 100 Reaktoren und dann Frankreich und China mit um die jeweils 60 Reaktoren. Und dann sind auch andere Länder eben wie Südkorea, wie Russland mit so um die 30 und dann wird es dann schon weniger mit zum Beispiel Ukraine, Kanada, Japan oder auch das Vereinigte Königreich, Schweden oder Indien und Spanien. Das sind also eigentlich dann vergleichsweise wenig Länder, die dann wirklich signifikante Mengen dieses Stroms erzeugen. In Summe kann man sagen, es sind ungefähr 400 Gigawatt installierte Leistung auf dem Planeten verfügbar. Das sind ungefähr 420 Reaktoren. Also das zeigt auch, es sind tendenziell sehr große Kraftwerke. Aber trotzdem, da liefern sie ungefähr weniger als 10% der jährlich verbrauchten Strommenge.
Und werden in diesen Ländern, die du jetzt genannt hast, aktuell auch neue Kraftwerksprojekte geplant oder auch wirklich gebaut? Wie ist da der Stand der Dinge?
Es werden in vielen Ländern Kraftwerksprojekte geplant, wobei bei sehr vielen davon ist diese Planung seit 20 Jahren in der Planung. Das heißt, also da bewegt sich nicht viel. Aber es gibt ein paar Länder, die sehr wohl sehr starke Anstrengungen unternehmen. Und man muss sagen, der Schwerpunkt der Anstrengungen liegt in China. Also die meisten derzeit im Bau befindlichen Reaktoren, die auch wirklich einen echten Baufortschritt zeigen, die sind eigentlich in China. In den übrigen Ländern kann man eher sagen, dass das ein, zwei Reaktorprojekte in den Ländern seit den letzten Jahren eben unternommen werden. Manche sind schon länger zurückliegende Projekte, manche gerade kürzlich, aber das ist eigentlich eher sehr kleine, auf sehr kleiner Flamme. Der Schwerpunkt liegt definitiv in China.
Und jetzt diskutiert man eben wieder lauter darüber, dass man zur Atomkraft zurückkehrt, also auch in Ländern, wo es bis dato eben keine gab oder keine mehr gab. Wie realistisch ist denn so eine Rückkehr überhaupt? Also wenn heute zum Beispiel ein Land beschließt, in die Atomkraft einzusteigen, wie lange dauert es realistisch, bis da der erste Strom fließt?
Naja, da muss man wirklich die Unterscheidung treffen zwischen Ländern, die bereits Kernkraftwerke betreiben und Erfahrung mit dem Betrieb von Kernkraftwerken haben, im Vergleich zu Ländern, die eben wirklich die Entscheidung fällen, neu in die Kernenergienutzung einzusteigen und die bisher noch keine Erfahrungen haben. Selbst wenn schon Kernkraftwerke betrieben werden, ist das eine relativ langwierige und auch sehr teure Angelegenheit. Das sieht man beispielsweise an den Kraftwerksprojekten, die in den letzten Jahren in der Europäischen Union umgesetzt wurden, wie beispielsweise der Reaktor in Flamanville in Frankreich oder der Reaktor in Olkiluoto in Finnland. Das waren beides Projekte, die insgesamt für die Umsetzung und für die Bauzeit an die 15 Jahre benötigt haben und deutlich teurer geworden sind, als das ursprünglich geplant war. Also das waren auch an die 15 Milliarden Euro, 13 bis 15 Milliarden Euro Investitionskosten für diese Reaktoren bei einer ursprünglichen Planung, wie sie in Finnland gegeben war, wo man von 3 Milliarden Euro ausgegangen ist. Das heißt, hier ist das auch schon sehr schwierig. Interessanter ist es aber, was macht ein Land, das überhaupt noch keine Kernenergie hat? Ja, da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus Europa, das ist Polen. Polen hat ein Kernenergieprogramm entwickelt und möchte in die Kernenergienutzung einsteigen. Die ersten Konzepte und Ideen dazu stammen aus Mitte der 2000er Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es dann zu diesem polnischen Kernenergieprogramm ungefähr um das Jahr 2012 herum eine strategische grenzüberschreitende Umweltprüfung, an der sich Österreich auch beteiligt hat. Und da waren wir als Energieagentur oder auch ich persönlich an der Erstellung einer Fachstellungnahme beteiligt. Damals ist man davon ausgegangen in Polen, dass der erste Kernreaktor im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden kann. So, jetzt haben wir das Jahr 2026. Es ist noch keine abschließende Bauentscheidung gefällt worden. Das heißt, jetzt möchte man starten. Also das ist jetzt, man stellt nicht unmittelbar davor. Das sollen Reaktoren amerikanischer Bauart sein, von Westinghouse, und man rechnet jetzt mit einer Inbetriebnahme des ersten Reaktors im Jahr 2035. Jetzt ist das wieder eine sehr optimistische Planung, weil die meisten anderen großen Kernkraftwerksprojekte sowohl in den USA als auch in Europa haben deutlich längere Umsetzungszeiträume benötigt für den Bau. Aber nehmen wir an, es gelingt in Polen, das wirklich innerhalb von 10 Jahren hinzukriegen, dann heißt es, dass von der ersten Idee der Entwicklung eines Kernenergieprogramms bis zur Inbetriebnahme des ersten tatsächlichen Kraftwerks mindestens 30 Jahre vergehen. Und damit ist das wirklich eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit. Also jeder Staat, der heute auf die Idee kommen würde, in die Kernenergienutzung einzusteigen, hätte dann irgendwann Ende der 2050er Jahre ein Kraftwerk vielleicht zur Verfügung. Und dann ist es natürlich interessant, also eine derartige Investitionsentscheidung zu treffen dann, weil das ist dann mehr oder weniger eine Wette auf die Strompreise in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie sich die Strompreise entwickeln werden, wenn der erneuerbare Ausbau Wind, Photovoltaik mit den zusätzlichen Flexibilitäten weiter fortgeführt werden wird, dann schaut es halt um die Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken wahrscheinlich in 30, 40 Jahren noch düsterer aus, als es bisher bereits der Fall ist.
Mhm. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also wie schauen die Gestehungskosten von Atomstrom dann aus im Vergleich zu dem von Erneuerbaren im Zeitverlauf? Woher kommen diese hohen Kosten und wie wirkt sich das dann auf den Strompreis in Zukunft aus?
Ja, das kann man vielleicht ein bisschen darauf aufbauen, dass es ja Kernkraftwerksprojekte gibt, die gewisse Förderungen benötigen, um umgesetzt zu werden. Und eines der schönsten Projekte, das es da momentan in Europa gibt, ist ein Kernkraftwerksprojekt in Großbritannien, Hinkley Point C. Da werden zwei Kernreaktoren errichtet, vom ähnlichen oder gleichartigen Typ wie die in Flamanville und in Olkiluoto sind. Und hier gibt es eben eine Zusage, eine Förderzusage in Form von Contracts for Difference für den künftigen Kraftwerksbetreiber, der eben davon ausgehen kann, dass mit den heutigen Rechenwerten, dass er ca. 15 Cent pro Kilowattstunde für die Erzeugung jeder Kilowattstunde aus diesem Kraftwerk erhalten wird, und das ist auch noch Index angepasst, wird dementsprechend auch in weiterer Folge steigen. Und man rechnet dann mit einer Laufzeit von 60 Jahren von diesen Kraftwerken. Aber auch hier sehen wir schon wieder, es gibt Bauzeitüberschreitungen, es gibt Kostenüberschreitungen. Man ist da ursprünglich davon ausgegangen, dass dieses Projekt in Summe Größenordnung von 21 Milliarden Euro kosten wird in der Errichtung. Jetzt geht man mittlerweile von Kosten von ca. 54 Milliarden Euro aus. Ja. Also es verschleppt sich immer mehr. Und natürlich mit jedem Jahr, dass ich eine Verzögerung habe und schon Finanzierungen laufen habe, und es verschiebt sich natürlich auch die Inbetriebssetzung ein Jahr. Das heißt, es kommt ein Jahr später irgendein finanzieller Rückfluss durch die Stromerzeugung. Und so eskalieren halt diese Kernkraftwerksprojekte in Westeuropa und auch in den USA tendenziell. Ja. Mhm. Und das ist auch der Grund, weil diese Entwicklungen so sind, dass eigentlich relativ wenig gebaut wird. Ja. Also in den USA, das ist das Land mit den meisten Kernkraftwerken, die haben fast 100 Kernreaktoren, die haben in diesem Jahrhundert 3 Kernreaktoren in Betrieb genommen. Ja. Das heißt, da kann man von einer Renaissance nicht sprechen. Das heißt, das ist nicht einmal Bestandserhaltung. Und wenn man Frankreich anschaut, die haben fast 60 Kernreaktoren, haben jetzt einen gebaut in den letzten 20 Jahren. Und da sieht man halt dann schon, dass das eigentlich verschwindend gering ist im Vergleich zu dem, was eigentlich notwendig wäre. Ja. Mhm. Weil die amerikanischen Kernkraftwerke sind im Durchschnitt schon über 40 Jahre alt, die französischen Kernkraftwerke sind im Durchschnitt 32 Jahre alt.
Was ist so die durchschnittliche Lebensdauer von einem AKW?
Na, bisher ist man davon ausgegangen, dass ein Kernkraftwerk ca. 40 Jahre laufen wird. Und das sind die Kraftwerke, die jetzt abgeschaltet und stillgelegt werden, die sind alle in dieser Größenordnung tendenziell. War früher noch deutlich geringer. Manche Kraftwerke sind nach 25 bis 30 Jahren schon außer Betrieb genommen worden. Jetzt ist es aber so, dass man eher auf zumindest 60 Jahre die Planung hat, so wie es in Hinkley Point C der Fall ist. Und man versucht natürlich auch, die bestehenden Anlagen länger in Betrieb zu halten, sogenannte Laufzeitverlängerungen durchzuführen, um die dann auch nicht 40 Jahre, sondern 60 Jahre betreiben zu können. Was von der Intention her durchaus logisch ist, weil, wenn man sich bedenkt, Frankreich hat 59 Kernreaktoren, die im Durchschnitt 32 Jahre alt sind. Die sind schwerst ausgelastet mit den beiden, die sie in Hinkley Point bauen. Die können gar nicht so viel bauen, wie eigentlich notwendig wäre, um diese bestehende Kernkraftwerksflotte wieder durch neue Kernkraftwerke zu ersetzen. Das heißt, es wird nur ein relativ geringer Teil von diesen Anlagen tatsächlich wieder durch Kernkraftwerke ersetzt werden. Und das wird halt ein ziemlich teurer Spaß für Frankreich werden.
Das heißt, man hat eigentlich die Fertigstellung dann, wenn man eigentlich ja schon längst den absolut großen Teil, wenn nicht die gesamte Stromerzeugung, eigentlich aus Erneuerbaren haben möchte. Man verlagert sozusagen das Problem in die Zukunft.
Zumindest kommt es in einen Zeitraum hinein, wo man eigentlich diese Klimaneutralität schon erreichen müsste, ja, wenn man die Klimaziele aus dem Übereinkommen von Paris ernst nimmt. Ja. Und damit ist der Bau von klassischen Kernkraftwerken eigentlich eine Maßnahme, die einfach zu langwierig ist, um hier noch einen massiven Zusatznutzen bringen zu können.
Vielleicht eine Nachfrage noch zu dieser langen Planungs- und Bauzeit, und die sich dann immer wieder verlängert. Was ist da der Grund dafür?
Naja, da gibt es verschiedene Gründe. Ja. Man geht ja normalerweise immer davon aus, dass man, wenn man ein Kernkraftwerk gebaut hat, wenn man das nächste baut, wird es einfacher. Ja. Jetzt ist aber die Investition in ein Kernkraftwerk eine derartige riesige Investition, dass jeder Staat, der die Entscheidung trifft, dass sowas gebaut werden soll, natürlich irgendwie, um das politisch darstellen zu können, sagt, ich will möglichst viel inländische Wertschöpfung haben. Das heißt, ich beauftrage denjenigen, der das Kraftwerk errichten soll, möglichst viele inländische Firmen im Baubereich und in ähnlichen Bereichen mit zu beschäftigen. Und damit habe ich aber auf einmal wieder ganz viele Firmen im Spiel, die noch nie ein Kernkraftwerk gebaut haben. Damit verhindere ich bis zu einem gewissen Grad die Lerneffekte, die man eigentlich haben könnte, um eben schneller und kostensenkender arbeiten zu können. Ja. Da gibt es dann ganz kuriose Beispiele, wie in Flamanville, dieser Reaktor. Da ist die Reaktorbaustelle fast ein Jahr lang eingestellt gewesen, wenn man draufgekommen ist, dass es bei den grundsätzlichen Betonierarbeiten ein Qualitätsproblem mit der Betonqualität gegeben hat. Und jetzt denkt man sich bei einem Kernkraftwerk, da können viele Dinge passieren, aber dass man es nicht schafft, den richtigen Beton zusammenzubringen, das ist jetzt etwas, was man normalerweise nicht am Radar hat bei so einer Hightech-Anlage in Wirklichkeit. Ja. Und das führt einem oft dazu, dann gibt es irgendwelche Probleme, dann gibt es eine Verzögerung wieder, und die Verzögerung führt halt immer weiter dazu, ich muss das ja schon finanzieren, alles was läuft, ich habe dann Kredite, ich muss Kredite dann zurückzahlen, und damit ist die Bau Zeitüberschreitung führt dann automatisch zu einer exorbitanten Kostenüberschreitung am Ende auch noch. Und das ist, das, da gibt's, das kann man beobachten über Jahrzehnte in der westlichen Welt, was ursprünglich an Kraftwerksprojekten geplant ist, was für Kosten man veranschlagt hat und welche Bauzeiten man vorgesehen hatte. Und im Prinzip kann man sagen, bei fast allen Projekten war es mal am Ende, es ist doppelt so teuer, wie man am Anfang geglaubt hat, und es hat mindestens doppelt so lange gedauert, wie es geplant war. Das ist so die Faustformel, die fast auf alle amerikanischen und europäischen Kernkraftwerksprojekte anwendbar ist.
Jetzt steckt ja sehr viel Hoffnung in dieser ganzen Atomkraftdebatte auf den Small Modular Reactors, also SMRs. Martin, kannst du uns kurz erklären, was das genau ist und wie sich so ein SMR von einem traditionellen Atomkraftwerk unterscheidet?
Ein SMR ist vom Prinzip her natürlich ein Atomkraftwerk, ein Atomreaktor, aber wie der Name sagt einmal, er ist small, wobei der Begriff small, klein, in dem Kontext zu sehen ist, und zwar small im Vergleich zu den derzeitig gebauten Reaktorgrößen. Was heißt das? Die Reaktoren, die derzeit gebaut werden, haben eine elektrische Leistung von in der Größenordnung von 1200, 1300 Megawatt. Das ist so, also das sind also sehr große Kraftwerke. Ein Small Modular Reactor im Vergleich dazu ist darauf ausgelegt, ungefähr eine Leistung von 100 bis 300 Megawatt zur Verfügung zu stellen. Das ist also im Vergleich zu den 1200 Megawatt natürlich klein, aber jetzt um es in Relation zu setzen, 170 Megawatt hat das Kraftwerk Freudenau, 340 Megawatt oder 350 Megawatt hatte das Kraftwerk Dürnrohr. Das heißt, diese Small Modular Reactors hätten Leistungen von in der Größenordnung von großen österreichischen Erzeugungsanlagen. Das heißt, es ist einmal mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, dass sie eben small sind. Aber das zweite wichtige Wort dabei, auf dem da sehr viel Wert gelegt wird, ist Modular. Die Idee dabei ist, diese Kraftwerke, diese Reaktoren kleiner zu bauen und als Serienprodukt mehr oder weniger in großen Stückzahlen zu erzeugen und modular eben, um dann damit eine Kostenverbesserung durch die Serienproduktion zu erreichen.
Um das zu vermeiden, was der Günther gerade erklärt hat mit, genau. Man fängt immer bei Null an quasi.
Genau, richtig. Mhm. Also das heißt, die Idee ist dann, man erzeugt sie in Serie, liefert sie aus, installiert sie und das passt dann soweit. Was natürlich da in dem Kontext noch nicht ganz geklärt ist, ist ein weiterer Aspekt, der natürlich auch zu den Kostensteigerungen beigetragen hat. Die Regulierung von Energieerzeugung und speziell von Nuklearenergieerzeugung ist nationales Recht. Das heißt, jedes Land hat seine eigenen Rechtsvorschriften, wie solche Kraftwerke gebaut und betrieben werden müssen. Das heißt, die unterscheiden sich. Und ein weiterer Punkt, warum diese erhofften Kostenreduktionen oft nicht darstellbar sind, ist eben, weil diese Reaktoren immer wieder an die nationalen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Und die Frage ist natürlich dann, wie weit das dann nicht auch auf die Ausrollung von Small Modular Reactors zutreffen wird. Sprich, dass es eigentlich eigene Varianten geben muss für jedes Land, weil sich die Regularien unterscheiden. Aber das ist halt der eine Aspekt, der man sich eben von diesen Small Modular Reactors erhofft. Es gibt einen weiteren Aspekt, nämlich auch den der Sicherheit. Und zwar dadurch, dass diese Reaktoren kleiner sind, haben sie ein geringeres nukleares Inventar, also weniger Brennstoff drinnen. Das heißt, gewisse Sicherheitsaspekte können leichter erfüllt werden. Und damit hofft man sich, dass man bessere Sicherheitseigenschaften erreichen kann. Ob das denn wirklich dann zu tragen kommt, ist das eine, weil es gibt derzeit noch fast keine installierten und betriebenen Reaktoren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie weit diese Sicherheitsverbesserungen nicht davon kompensiert werden, dass es dafür umso mehr Reaktoren gibt, weil auch die Anzahl der Reaktoren haben natürlich eine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ein Unfall stattfinden kann. Das heißt, das wird man dann erst einmal noch sehen.
Wie ist denn da der aktuelle Stand der Entwicklung, was die Marktfähigkeit dieser Reaktoren betrifft? Du hast gesagt, einige wenige sind im Betrieb. Ja. Sind das Testbetriebe oder sind die wirklich schon voll im System?
Es sind drei Reaktoren, die weltweit im System sind. Das sind zwei russische Reaktoren. Interessanterweise eine ganz eigene Entwicklung. Die haben 35 Megawatt elektrische Leistung und sind auf Schiffen. Das heißt, die sind dazu gedacht, mit einem Schiff zu einem Hafen zu fahren und dann dort mehr oder weniger den Hafen bzw. die Stadt, die an der der Hafen liegt, zu versorgen. Das heißt, mehr oder weniger, wenn man es salopp sagen möchte, ein schwimmendes Notstromaggregat mit 35 Megawatt Leistung. Der einzige größere Reaktor, der neben diesen beiden russischen Reaktoren in Betrieb ist, ist ein chinesischer. Der hat eine Leistung von 200 Megawatt. Ist ein gasgekühlter Reaktor. Der hat jetzt seit letztem Jahr den Normalbetrieb aufgenommen. Aber das ist eigentlich der einzige, der derzeit schon normal Strom erzeugt. Die übrigen Reaktoren, die weltweit in Betrieb sind, sind alle in Leistungsklassen von 400 bis 600 Megawatt, beziehungsweise wesentlich noch darüber. Mhm. Das heißt also, es ist gerade mal zu Beginn. Es gibt zwar immer wieder Ankündigungen, neue Reaktoren zu installieren. Erst vor kurzem jetzt einmal hat da auch zum Beispiel das US-Militär angekündigt, dass sie gerne gewisse Stützpunkte mit einem Small Modular Reactor versorgen möchten. Das Militär hat natürlich eigene Anforderungen dafür und eigene Hintergedanken, aber ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, weil das Militär ist jetzt nicht unbedingt für eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Beschaffung bekannt.
Mhm. Aber das heißt, diese SMRs sind vor allem in der Diskussion und auch in den Ankündigungen kommen sie vor, aber man kann noch nicht sagen, dass das flächendeckend wirklich schon auf den Boden gebracht wurde.
Richtig, da gibt es eigentlich noch kaum Erfahrung dazu. Und wie gesagt, die zwei einzigen beiden Erfahrungen sind eben aus Russland und aus China. Das heißt auch Systeme, die jetzt mit unseren weniger gut vergleichbar sind. Im Westen gibt es sehr oft Ankündigungen von Startups, solche Reaktoren zu bauen. Und da jetzt speziell im Kontext von der Errichtung und dem Betrieb von Rechenzentren für KI und anderes. Weil ja diese Rechenzentren, wie man jetzt mittlerweile auch gesehen hat, das Potenzial haben, signifikant den Stromverbrauch zu erhöhen. Also da geht es richtig um viel Leistung und um große Energiemengen, die jedes Jahr bereitgestellt werden müssen. Und da ist die Erwartung, dass man diese Rechenzentren mit einem Small Modular Reactor versorgt und damit mehr oder weniger das Gesamtpackage dieses Rechenzentrums eben möglichst günstig gestalten kann. Aber die meisten dieser Reaktoren wollen von kleineren, neueren Firmen, Startups gebaut und betrieben werden. Und wie weit diese Reaktoren dann die Herausforderungen meistern, dieses Kraftwerk zu bauen und zu betreiben mit den Kostenvorstellungen, die sie haben, das ist noch völlig offen. Da gibt es auch überhaupt keinen Erfahrungswert. Und man darf nicht vergessen, ein Kraftwerk ist ja prinzipiell eine Industrieanlage. Und eine Industrieanlage lebt sehr oft davon, dass sie durch Vergrößerung eine bessere Ökonomie erreicht, weil man gemeinsame Facilities nutzen kann, weil Effizienzen gehoben werden können, weil Verluste reduziert werden können. Und die gleiche Idee war ja auch hinter der Vergrößerung der Atomkraftwerke über die letzten 70 Jahre. Die ersten Atomkraftwerke waren ja auch vergleichsweise kleine Reaktoren, speziell auch in England. Und mit der Zeit sind alle dazu übergegangen, immer größere und größere Reaktoren zu bauen, sodass wir jetzt bei ungefähr 1200 Megawatt elektrischer Leistung angekommen sind. Eben mit dem starken Interesse, damit die Kosten zu senken. Ob man mit der umgekehrten Entwicklung nun auch wieder die Kosten senken kann, ist eine Wette und nicht unbedingt intuitiv.
Ich glaube, da muss man dazu sagen, das war ja der ausschlaggebende Punkt, wieso man überhaupt zu dieser Diskussion mit den Small Modular Reaktoren gekommen ist. Ja? Weil, wie der Martin schon gesagt hat, es gibt Skaleneffekte für Stromerzeugungstechnologien. Das heißt, je größer ich ein Kraftwerk baue, desto relativ günstiger wird die Stromerzeugung. Das sehen Sie bei jeder Art von Kraftwerk, bei Wasserkraftwerken, Windkraftwerken, Photovoltaikanlagen. Nur bei Atomkraftwerken hat das nicht funktioniert, weil die Atomkraftwerke trotzdem immer teurer geworden sind. Das heißt, mit den zusätzlichen Sicherheitsaspekten, die eingebracht werden mussten und Ähnliches, gab es eigentlich eine Entwicklung, wo die Atomkraftwerkstechnologie die einzige Technologie ist, die negative Lernkurven gezeigt hat, die also bei zusätzlicher Marktdurchdringung immer teurer geworden ist, was genau das Gegenteil von dem ist, was bei den anderen Technologien eingetreten ist. Und weil eben mit der Vergrößerung eben das keinen Erfolg gebracht hat, ist die Nuklearindustrie jetzt auf die Idee gekommen, klein und modular zu bauen und behauptet jetzt einmal, dass sie dadurch billiger werden. Der Beweis dafür ist aber ausständig, den gibt es ja nicht, weil es diese Reaktoren noch nicht gibt. Und ob diese Modularität überhaupt zustande kommen kann und wie viel ich bauen muss, dass das vielleicht irgendwann einmal greift, das ist völlig unklar. Das heißt, momentan ist es einmal eine Hoffnung oder eine Behauptung, und ob sich das bewahrheiten wird, kann man momentan noch gar nicht abschätzen. Man muss aber dazu sagen, es gibt bisher keine Stromerzeugungstechnologie, die durch Kleinbau billiger geworden ist. Und die Frage ist dann, wieso soll das bei der Atomenergie auf einmal anders sein?
Ein weiteres Argument für Kernkraftwerke ist ja auch oft, dass man damit sehr gut Grundlasten im Stromsystem abdecken kann. Beispielsweise etwa um den steigenden Energiebedarf, den wir jetzt durch Rechenzentren und vermehrte KI-Anwendungen haben, abzudecken. Klingt ja grundsätzlich plausibel. Was würdest du dazu sagen, Günther?
Ja, wenn man jetzt kurz die Atomenergie oder die Rechenzentren einmal ausklammert und sich anschaut, wie unser Stromsystem oder die Stromsysteme sich verändern, dann ist ja die breite Masse des Erzeugungszubaus, den es gibt, weltweit, ist erneuerbare Stromerzeugung mit einem Hauptfokus auf Windenergie und Photovoltaik. Und damit habe ich fluktuierende Erzeugungen, die nicht zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Und das ist auch der Grund, wieso eben zusätzliche Flexibilitätsinstrumente in das System kommen müssen. Ich brauche Speichertechnologien wie Batteriespeicher, um Energiemengen zeitlich verlagern zu können. Und damit ist aber die Diskussion von dieser Grundlastabdeckung weggekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hin zu einer Abdeckung der sogenannten Residuallast. Also es geht nicht mehr darum, eine permanente Grundlast abzudecken, sondern zu schauen, zu welchen Zeiten sind erneuerbare Energieträger nicht in der Lage, den Stromverbrauch abzudecken, wie hoch ist diese Residuallast und welche Technologien sind dann dazu geeignet, das abzudecken. Und diese Technologien, die am besten dafür geeignet sind, die müssen relativ flexibel sein und recht schnell regelbar sein in ihrer Erzeugungsleistung. Und das sind Kernkraftwerke nicht. Das heißt, die sind sehr träge, sie können bis zu einem gewissen Grad nachgeregelt werden, aber auf keinen Fall in einem Ausmaß, der in so einem, unter Anführungszeichen, modernen Stromsystem erforderlich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Grundlastthematik ist abgeschwächt worden, aber jetzt kommen diese ganzen Rechenzentren, weil die ganze KI so viel Strom benötigen wird. Für solche Anwendungen muss man ernsthaft sagen, ja, wäre wahrscheinlich ein Kraftwerk, das Grundlastabdeckung machen kann, tatsächlich eine brauchbare Lösung. Nur dann stellt sich am Ende die Frage, ich meine, mit der KI verdient momentan noch keiner wirklich Geld weltweit. Ja? Also jetzt muss ich die Rechenzentren errichten und dann müsste ich parallel dazu die Kernkraftwerke dazustellen. Und dann muss ich die Vermarktung dieser KI-Anwendungen dahingehend rechnen, dass sie auch die Stromerzeugung aus Atomenergie quasi von den Nutzern der KI mitzahlen lasse. Ob das wirtschaftlich darstellbar ist, wird die Zukunft weisen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Und die nächste Frage ist, ich meine, ein Rechenzentrum, das stampfe ich relativ schnell aus dem Boden irgendwo auf der grünen Wiese. Ja? Und die Frage ist, wie lange brauche ich, um so ein Atomkraftwerk dazuzustellen, dass ich den Strom dann dafür habe. Und selbst wenn man kleiner und modularer baut, würde ich erwarten, dass es ungleich länger dauert, dieses Kraftwerk dann zu errichten, als das Rechenzentrum selbst braucht. Das heißt, da haben wir dann auch ein bisschen eine Asymmetrie drinnen, wo ich mir die Frage stelle, wie das dann in der Praxis funktionieren könnte. Also mir fällt da ein bisschen dazu die Fantasie. Darum bin ich schon gespannt, ob es tatsächlich so weit kommen wird, dass wir diese Kombinationen sehen werden. Momentan handelt es sich dabei ja auch nur um Ankündigungen von verschiedenen Konzernen, dass sie das machen möchten. Hat noch keiner in der Praxis durchgespielt. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass die Atomkraftwerke im Gegensatz zu zum Beispiel Wind oder PV auf eine begrenzte Ressource angewiesen sind, nämlich das Uran. Gibt es eigentlich Schätzungen, bis wann da die Vorräte reichen oder wie viele Atomkraftwerke man überhaupt weltweit errichten könnte, die parallel laufen, wenn sie alle auf die gleiche Ressource angewiesen sind? Und gäbe es auch noch Alternativen, wenn das Uran erschöpft ist?
Also ja, die Ressourcenthematik ist eine Thematik, die die Atomkraftwerke betreffen wird und die sicherlich in der Diskussion völlig ausgeblendet wird. Bei den Ressourcen gibt es eigentlich zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist einmal die generelle zeitliche Reichweite, das heißt, wie lange wir brauchen, bis wir die Ressourcen erschöpft haben. Dazu muss man auch sagen, hängt es davon ab, welche Technologien wir nutzen. Die derzeitige Nutzung von Atomkraft ist ja, dass wir Uran anreichern auf einen Grad von 3-4% und das dann in Druckwasserreaktoren einsetzen und damit Strom erzeugen und danach den verbrauchten Müll zum großen Teil direkt nur mehr verpacken für die Endlagerung und dann entlagern wollen. Wenn man diesen Weg weitergeht, das ist die Hauptnutzung, die derzeit stattfindet, sind die derzeitig bekannten Ressourcen in der Größenordnung gegen Ende des Jahrhunderts, Anfang nächsten Jahrhunderts bei derzeitigen Nutzungslevel, das heißt bei der derzeitigen Anzahl von Kraftwerken, ungefähr erschöpft. Okay. Es gibt auch noch Möglichkeiten, wie man diese Ressourcen länger strecken kann, indem man Wiederaufbereitung betreibt zum Beispiel. Das heißt, dass man Reste des noch nicht verbrauchten Kernbrennstoffs dann noch einmal aus den alten Brennelementen rausholt, um damit neue zu machen. Das ist ein Prozess, den man machen kann, der auch gemacht wird, aber der erstens einmal energieintensiv und teuer ist und zum Zweiten auch eine sehr hohe ökologische Belastung aufweist, weil das sehr schmutzige Prozesse sind. Ich möchte dazu so zwei Namen von Anlagen sagen, wo das betrieben wird. Sellafield und La Hague. Und die Mittelalten unter uns erinnern sich, das sind Namen, die im Endeffekt mit einer sehr starken...
Wo befinden sich die?
Die befinden sich an der in Frankreich, eine und eine im UK. Und dort wird Wiederaufbereitung betrieben. Und dort ist in den letzten Jahrzehnten das immer wieder eine große Thematik, wie sehr die Gewässer, das sind beides Anlagen, die am Meer liegen, eben durch die Abfälle dieser Anlagen belastet sind. Also es ist jetzt kein sauberer Prozess und er ist nicht billig und es kostet Energie. Mhm. Das heißt, damit könnte man aber ein bisschen strecken. Eine andere Möglichkeit, die Ressourcen zu strecken, wäre der Einsatz von schnellen Brütern. Die gibt's aber nur in sehr geringer Anzahl derzeit, weil die einige Eigenschaften haben, die sehr, sehr ungünstig sind. Sie sind auf der einen Seite schlechter zu steuern. Sie brauchen Materialien, die viel stärker zu Korrosion und zu Problemen in der Anlage selbst führen, zu Störfällen führen. In Frankreich gab es zum Beispiel den Phoenix und den Super Phoenix. Die hatten Kühlmittel, die so hoch korrosiv waren, dass die immer wieder einen Kühlmittelaustritt dadurch hatten. Zum Beispiel. Und der nächste Punkt ist, beim Brutreaktor fallen sehr große Mengen Plutonium an und Plutonium ist ein Material, mit dem man sehr gut Nuklearwaffen bauen kann. Das heißt, je mehr Plutonium vorhanden ist, desto leichter ist, das Plutonium abzuzweigen, um damit illegal Waffen zu bauen. Das heißt, das ist etwas, was man eigentlich tendenziell als Gesellschaft, aber auch als Staat eigentlich nicht möchte. Ja, das heißt, das wäre die andere Variante noch, um diese Ressourcen zu strecken. Die letzte Variante wäre die Nutzung von Thorium als anderer Brennstoff im Vergleich zu Uran. Das ist prinzipiell in Indien angedacht, aber es gibt derzeit keine Thoriumreaktoren, die laufen. Das heißt, es ist sehr noch im Forschungsbereich. Das gibt es derzeit de facto nicht. Also kurz zusammengefasst, die derzeitige Reichweite der Reserven wäre bei derzeitiger Nutzung ungefähr bis Ende des Jahrhunderts und die Verlängerung der Ressourcen wäre mit ziemlich vielen Nachteilen verschiedenster Art verbunden. Das ist die zeitliche Reichweite. Die andere Thematik, die auch gerne übersehen wird, ist die geografische Verteilung der Ressourcen. Es wird ja oft argumentiert, wir müssen, um uns von Importen fossiler Energieträger unabhängiger zu machen, auf Atomenergie setzen. Ganz konkret, weniger Gas, mehr Nuklear. Da ist eigentlich das Paradox, das so gern unter den Tisch gefallen lassen wird. Wir haben vergleichsweise mehr Erdgas in Europa als Uran. Uran wird de facto zu 100% importiert. Wir haben in Europa keinerlei Uranreserven. Es gibt welche in Australien und in Kanada. Und dann kommen die Staaten wie Usbekistan, wie Niger, Russland, Kasachstan und so weiter ins Spiel, wo der Großteil der Reserven liegen. Das heißt, wenn wir verstärkt auf die Nutzung von Uran setzen, heißt es gleichzeitig, wir bauen eine andere Art der Importabhängigkeit zu einer Staatengruppe auf, die tendenziell auch nicht viel besser ist als die derzeitigen Erdöl-Lieferländer.
Das heißt, wir wären in einer ähnlichen Situation.
Es wäre eine ähnliche Situation, ja. Mhm.
für Menschen, die sich jetzt eher gegen Atomkraft aussprechen, sind ja vor allem so die Aspekte der Sicherheit und der Aspekt des Atommülls, also quasi was passiert mit dem Atommüll und was passiert auch mit alten Anlagen, die vom Netz genommen werden, ein Thema. Über die zwei Aspekte würde ich jetzt auch noch gern sprechen. Fangen wir mit der Sicherheit an. Sind wir eigentlich mit der aktuellen Technologie oder mit der Technologie, in der die Atomkraftwerke, die jetzt am Netz sind, betrieben wird, sind wir da sicherer vor Atomunfällen, wie sie eben vor 40 Jahren in Tschernobyl passiert sind? Oder kann uns das quasi jederzeit wieder passieren?
Der Unfall in Tschernobyl ist glücklicherweise mittlerweile unwahrscheinlicher geworden. Das liegt an ein paar Aspekten. Der wesentlichste Aspekt ist, es ist ein Reaktortyp, der kaum verbreitet ist, der nur in der ehemaligen Sowjetunion installiert wurde, wo heute noch 7 Reaktoren davon in Betrieb sind, aber der Großteil davon wurde bereits abgeschaltet, wie auch zum Beispiel die beiden Reaktoren in Litauen, Ignalina 1 und 2. Das sind Reaktortypen, die eben vom Design her eine Problemstelle boten, die eben damals auch wesentlich dazu mit beigetragen hat, dass dieser Unfall stattfinden konnte. Die andere Komponente war menschliches Versagen, fehlerhafte Betriebsführung. Das heißt, das Gute ist, so etwas wie Tschernobyl ist eher weniger wahrscheinlich. Was aber weiterhin besteht, nicht mehr als früher, aber in gleichem Maße wie früher, sind Unfälle, wie sie in Fukushima stattgefunden haben. Was war das Problem in Fukushima? Eine Eigenschaft von Nuklearkraftwerken ist, dass sie auch im ausgeschalteten Zustand sehr viel Wärme erzeugen, die sogenannte Nachzerfallswärme. Und diese Nachzerfallswärme ist bei den Reaktoren dieser Größe im Bereich von 30 bis 300 Megawatt. Das heißt, das sind sehr starke Wärmequellen. Um es zu vermeiden, dass die Wärme dann im Laufe der Zeit die Anlage beschädigt, irgendwelche Stähle schmilzt und so weiter, muss diese Wärme abgeführt werden. Dafür braucht man Kühlmittelpumpen. Und die werden eben durch den Reaktor entweder selbst betrieben oder aus dem Stromnetz. Das ist eine Thematik, die man auch häufiger im Kontext Saporischia jetzt immer wieder hört, wenn die Stromversorgung kurz mal wieder gekappt ist oder so weiter. Da geht es hauptsächlich um diesen Aspekt. Und für die Notfälle sind dort natürlich auch große Notstromdiesel verfügbar. Und da hatten wir eben die Entwicklung oder den unangenehmen Zufall in Fukushima, dass eben sowohl das Stromnetz als auch die Notstromaggregate durch den Tsunami nicht mehr verfügbar waren und auch keine Bedienmannschaften aufgrund des Tsunami eben dorthin kommen konnten. Das heißt, es war eine unglückliche Verkettung von Umständen. Nichtsdestoweniger fand sie statt. Dadurch kam es zu einer Überhitzung und die hat dann auch später zu einer Wasserstoffexplosion geführt und damit wurde teilweise etwas freigesetzt. Aber was man festhalten muss, das war ein Reaktor, der nicht mehr in Betrieb war. Also er war schon bereits abgeschaltet. Das war nur die Restwärme, die zu diesem Unfall geführt hat. Und das Restwärme, so wie es wieder verursacht, das ist in jedem westlichen Reaktortyp weiterhin der Fall. Deswegen ist die Regelung der Abfuhr der Nachzerfallswärme eines der wesentlichen Sicherheitsaufgaben, die bei der Konstruktion von Kernkraftwerken berücksichtigt werden muss. Und das ist ja auch eine Idee dabei, diese kleineren Reaktoren eben zu bauen, weil das damit hoffentlich leichter ist, wobei das noch nicht ganz geklärt ist, ob das wirklich auch der Fall ist. Also, aber diese Kategorie Unfall ist nicht wahrscheinlicher geworden, aber auch nicht weniger wahrscheinlich.
Mhm. Ich meine, was man jetzt vielleicht, weil da Martin Saporischschja erwähnt hat, vielleicht dazu sagen muss, mit den geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre ist halt vieles sehr viel unsicherer geworden in der Welt. Ja. Und dass wirklich irgendjemand mit einem terroristischen Anschlag oder in Form von Kriegshandlungen irgendwie beginnt, Atomkraftwerke zu beschießen, das hat man bisher als völlig abwegig angenommen. Ja. Mittlerweile, muss ich sagen, kann man das nicht mehr völlig ausschließen. Und das ist halt etwas, das dann jederzeit überall passieren kann, wenn es irgendwelche Kriegshandlungen gibt. Und Saporischschja ist nicht umsonst eines der größten Kernkraftwerke, die es in Europa gibt. Ja. Und auch im Iran, in Bushehr, gibt es ein Kernkraftwerk, das halt auch nicht sehr weit von Orten weg war, wo es eben diese Kriegshandlungen jetzt gab. Also da hat man natürlich schon auch einen Risikofaktor, den man nicht völlig außer Acht lassen sollte. Mhm.
Was passiert, wenn man ein AKW vom Netz nimmt und was passiert mit dem Atommüll? Es gibt ja da in Finnland soll ja bald das weltweit erste geologische Endlager für radioaktive Abfälle in Betrieb gehen.
Ja, also was die Endlagerung von radioaktiven Abfällen anbelangt, das ist ja ein Thema, das es seit dem Beginn der zivilen Kernenergienutzung, also seit den 1950er Jahren gibt. Ja. Und dann sind alle Staaten, die irgendwie Kernkraftwerke betreiben oder betrieben haben, waren halt auf der Suche nach möglichen geologischen Tiefenlagern, wo eben geologische Schichten vorhanden sind, wo man davon ausgehen kann, dass dieses Gut, das man dort einlagern möchte, über mehr als 100.000 Jahre stabil gelagert werden kann. Die Finnen sind die ersten und einzigen, die bis jetzt ein Endlager errichtet haben, das jetzt momentan im Probebetrieb ist und, wenn alles passt, heuer dann in den Normalbetrieb übergehen soll. In allen anderen Ländern hat man noch keine derartigen Ansätze. Das heißt, wir stehen hier vor einem Thema, das seit mehr als 70 Jahren ungelöst ist. Das heißt, es werden Zwischenlager errichtet und dort werden die Kernbrennstoffe, die radioaktiven Abfälle entsprechend gelagert, bis man dann irgendwann einmal ein Atommüllendlager hat. Also es ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. Die Kosten dafür werden nur zum Teil von den Kraftwerksbetreibern getragen. Viel davon ist es weltweit sozialisiert und wird von der Allgemeinheit getragen. Also es ist ein ganz schwieriges Thema, das nach wie vor ungelöst ist. Wenn man sich anschaut, was passiert mit einem Kernkraftwerk nach der Stilllegung, dann ist ja die Zielsetzung, das Kernkraftwerk völlig zurückzubauen, dass am Ende wieder die grüne Wiese da ist. Das ist auch ein sehr kostenintensiver und sehr, sehr langwieriger Prozess, der oftmals über Jahrzehnte andauert.
Aber es gibt schon Beispiele, wo das gelungen ist.
Es gibt schon Beispiele, wo das gelungen ist. Es gibt auch Beispiele, wo das im Gange ist. Aber es ist wirklich eine sehr teure und sehr langfristige Angelegenheit. Und weil der Martin vorher Sellafield angesprochen hat, also die Liegenschaft in Sellafield, wo diese Atomwiederaufbereitungsanlage betrieben wurde, das war örtlich sehr nahe an dem Standort, wo das erste britische Kernkraftwerk in den 1950er Jahren in Betrieb genommen wurde. Das ist heute eine der am stärksten radioaktiv kontaminierten Gegenden, die es überhaupt gibt. Und man schätzt, dass der Rückbau und diese Dekontamination in Sellafield mehr als 50 Milliarden Euro kosten wird. Das sind wirklich wieder zusätzliche Kosten, die nicht im unter Anführungszeichen billigen Atomstrom eingepreist werden, sondern wo wieder die Allgemeinheit zahlt. Und oftmals ist es auch so, dass diese Kostenrückstellungen, die gemacht werden müssen, um diesen Rückbau dann zu finanzieren, der ja eigentlich von den Kraftwerksbetreibern finanziert werden sollte, dass die halt oftmals nicht ausreichen, um es tatsächlich durchführen zu können. Und darum gibt es jetzt manche Staaten, die eben versuchen, dieses Thema des Rückbaus sehr weit in die Zukunft zu verlagern, ja, indem sie auf den sogenannten sicheren Einschluss abzielen. Das heißt, es werden quasi die Kernbrennstoffe aus dem Kraftwerk entfernt. Dann wird das Kraftwerk versiegelt und wird einige Jahrzehnte lang stehen gelassen, bis eben die radioaktive Belastung innerhalb der Anlage deutlich abgeklungen ist, um es dann quasi eben in den Rückbau bringen zu können und diesen Rückbau eben durchzuführen. Das bedeutet aber, dass dieses Kraftwerk einmal erst in 50 oder 60 Jahren in diesen Zustand kommt, wo man den Rückbau beginnen kann. Argumentiert wird dadurch, das ist einfacher und kostengünstiger, weil da nicht mehr so große radioaktive Strahlung vorhanden ist, ist durchaus richtig. Auf der anderen Seite heißt es aber, ich verlagere hier ein Problem, das ich heute erzeugt habe, auf die Generation unserer Enkelkinder und die sollen sich dann irgendwie drum kümmern. Das heißt, die Profite wurden jetzt gemacht und die Kosten und die Scherereien fallen in 60 Jahren an. Ja. Das heißt, das ist schon ein bisschen ein fragwürdiger Ansatz und das ist auch der Grund dafür, wieso das, ich glaube, in Deutschland ist der sichere Einschluss sogar verboten. Das heißt, die gehen dann direkt in den Rückbau. Aber es gibt andere Länder, die eben das Problem gerne versuchen, auf die lange Bank zu schieben. Also wir sind da wirklich in einem Spannungsfeld, wo quasi am Ende der Lebensdauer eines Kernkraftwerks die Probleme noch lange nicht zu Ende sind. Ja? Und da gibt es dann über Jahrzehnte noch Risiken und Kosten, die auflaufen, die eben zu einem beträchtlichen Teil von der Allgemeinen zu zahlen sind.
Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, würde ich nur gerne einen kurzen Exkurs machen, nämlich Stichwort Kernfusion. Es gibt ja Fans der Kernfusion, wie zum Beispiel den deutschen Kanzler Friedrich Merz, die sehen die Kernfusion so als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Aber wie schaut es da mit der kommerziellen Nutzung aus, Martin? Die ist noch relativ weit weg oder steht die kurz bevor?
Zur Kernfusion kann man sagen, sie wird als zukünftige Hoffnung für Energieerzeugung seit dem Beginn der Nutzung von Kernenergie überhaupt betrachtet. Das heißt, die Überlegungen, Kernfusion zur Energieerzeugung zu nutzen, kommt auch aus den 50ern des letzten Jahrhunderts. Das heißt, es ist jetzt nichts Neues, es wird sehr lange daran gearbeitet. Im Gegensatz zur Kernspaltung, wie der Name sagt, Spaltung, wo man Energie daraus gewinnt, dass man große Atomkerne zertrümmert, ist ja die Idee bei der Kernfusion, aus mehreren leichten Teilchen ein schwereres Teilchen zu machen und damit Energie zu gewinnen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es viel leichter ist, etwas kaputt zu machen, als etwas zu bauen. Und indem man sieht, wir haben es bis jetzt auch immer nicht hingekriegt, während Kernspaltung ja schon länger funktioniert vom Prinzip her. Das heißt, wir arbeiten seit 70 Jahren an der Kernfusion und wir sind noch immer im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Derzeit wird noch an einem wichtigen Fusionsexperiment gebaut. Also wenn ich sage, an einem Experiment wird gebaut, bedeutet das, es wird eine Anlage gebaut, um mit dieser Anlage diese Experimente durchzuführen. Und diese Anlage ist der ITER, der steht in Südfrankreich in Cadarache. Und der ITER hat zum Ziel, dass man eine Kernfusionsreaktion startet und aufrechterhält, in der Größenordnung, wie sie dann später mal für mögliche Kraftwerke benötigt wird. Das bedeutet, das ist erstmalig eine länger aufrechterhaltende und größere Fusionsreaktion. Die wurde bisher noch nicht erzielt. Bisher ging es immer um Sekunden, 10er Sekunden, vielleicht 1-2 Minuten Zeiträume, aber nicht mehr und immer mit mehr Energieverbrauch als daraus Energieerzeugung. Das heißt, mit ITER möchte man das endlich einmal drehen, man möchte in den positiven Bereich kommen und deswegen wird dieses Experiment gebaut. Die Planungen von ITER wurden in den 90ern des letzten Jahrhunderts begonnen und er hätte eigentlich jetzt mittlerweile heuer in Betrieb oder letztes Jahr in Betrieb gehen sollen. Auch das hat sich verzögert. Die Inbetriebnahme ist wahrscheinlich erst in der Mitte der 30er Jahre 2034 zu erwarten. Und selbst dann ist das erste die Inbetriebnahme des Experiments, die erste Kernfusionsreaktion ist dann wahrscheinlich 2039 zu erwarten. Das heißt also, wir sind noch fast 15 Jahre in der Zukunft, bis dieses Experiment erstmalig den Prozess demonstrieren soll, der benötigt wird, um ein Kraftwerk zu bauen. Und auf diesen Erkenntnissen aufbauend kann man dann mal beginnen, ein Kraftwerk zu designen und das dann mal einen Demoreaktor zu bauen. Das heißt, die erste Anlage, die dann einmal Strom erzeugen könnte. Und das heißt, rein aus dem Zeitlauf ist vor den 2050er Jahren nicht mit einer Anlage zu rechnen, die Strom auf Basis von Kernfusionsreaktionen erzeugen kann. Das heißt, es wird noch dauern. Jetzt ist es da eigentlich ein interessanter Widerspruch, dass gerade auch in Deutschland, aber auch ja teilweise in Amerika, einige Startups der Meinung sind, in den 30er Jahren schaffen sie es und sie bauen das erste Fusionskraftwerk. Dinge, die auch dem deutschen Bundeskanzler sehr gut gefallen und auf die er immer wieder repliziert in seinen Erwartungen zur zukünftigen Energieversorgung. Aber wie Startups mit 50 bis 100 Mitarbeitern ohne die Erkenntnisse aus einem Experiment, das noch nicht durchgeführt wurde und wo Zehntausende weltweit dran arbeiten und die größten Industrienationen auf diesem Planeten dran mitfinanzieren. Also wer ist dran beteiligt? Es ist die EU, es ist China, es ist Indien, Japan, Korea und auch Russland. Wie weit diese Startups dann diesen Erkenntnisgewinn überspringen wollen und einen Kraftwerk dazu bauen, da fehlt mir einfach die Fantasie. Das ist schon wirklich auf sehr, sehr viel Hoffnung aufgebaut.
Gut. Abschlussfrage oder eigentlich zwei Abschlussfragen. Was bedeutet diese ganze Debatte Revival der Atomkraft für uns in Österreich, die wir ein explizites Anti-Atom-Land sind? Und gibt es dieses Revival? Seht ihr diese Renaissance? Ich kann mir eure Antworten jetzt schon denken, aber trotzdem nochmal die explizite Frage, wie ordnet ihr diese medial kolportierte Renaissance der Atomkraft ein?
Also ich bin der Meinung, dass diese Renaissance ein bisschen ein von den Medien gehyptes Ding ist, beziehungsweise von Lobbyisten aus der Atomindustrie geschürt, um eben auf politischer Ebene Hoffnungen zu erwecken, hier doch noch die Kurve zu kriegen und die Atomenergie ganz groß im Spiel zu lassen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, die Staaten, die die meisten Kernkraftwerke betreiben, sind ja auch diejenigen, die Kernwaffenprogramme haben. Das heißt, diese Verbindung zwischen ziviler und militärischer Nuklearwirtschaft und Industrie, die ist ja nach wie vor vorhanden. Ja. Die Renaissance der Kernenergie gibt es in der Form nicht, weil es gibt natürlich diese massiven Baumaßnahmen, beispielsweise in China, aber wenn man China ausblendet und sich den Rest der Welt anschaut, dann sind wir bestenfalls bei einem gleichbleibenden Level der Stromerzeugung aus Atomenergie tendenziell sogar eher rückläufig.
Und bei China muss man ja auch sagen, die bauen ja nicht nur Atomkraftwerke, sondern die bauen ja noch viel, viel mehr an Wind- und PV-Anlagen. Das muss man genau auch in Relation sehen zu dem, was sie sonst noch bauen.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist wirklich zu erwarten, es werden da jetzt ganz viele Atomkraftwerksprojekte kolportiert, viele Staaten erzählen, was sie nicht alles machen wollen. Ich gehe davon aus, dass es sicher Staaten geben wird, die in sehr begrenztem Ausmaß auf Kernenergie setzen werden, die einen Teil der bestehenden Kernkraftwerksflotte vielleicht wieder durch neue Kernkraftwerke ersetzen werden. Aber das ist in keinem Fall etwas, das man als eine Renaissance bezeichnen würde, sondern das ist eine leicht rückläufige oder statuserhalternde Maßnahme. Wenn man jetzt sagt, was heißt das für uns in Österreich? Wir haben ja doch eine sehr strikte Haltung, die sich gegen die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung richtet. Ich glaube, wir sind mit den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die sich nach dieser Entscheidung, die wir in Österreich getroffen haben, gezeigt haben, sehr, sehr richtig gelegen mit dem, was damals in Österreich entschieden wurde. Und wir können sehr froh sein, dass es damals so ausgegangen ist. Indirekt können wir natürlich betroffen sein dadurch, dass wir ja in unserer unmittelbaren Nachbarschaft andere Mitgliedstaaten der EU haben, die sehr wohl auf Kernenergie setzen und die auch Kernkraftwerke neu bauen bzw. neu bauen wollen. Also man braucht nur nach Ungarn zu schauen, wo in Paks eine Erweiterung des dortigen Kernkraftwerks im Gange ist, wo eben die Ungarn in der Zeit der Regierung Orban noch auf die Idee gekommen sind, mit russischen Finanzierungen einen Reaktor russischer Technologie oder Reaktoren russischer Technologie zu errichten. Jetzt müssen wir mal schauen, wie der Regierungswechsel in Ungarn sich manifestiert, ob das irgendwelche Auswirkungen auf das Projekt in Paks haben wird. Aber auch unsere anderen Nachbarstaaten wie die Slowakei und Tschechien sind sehr massiv in der Kernenergienutzung und gerade auch Tschechien möchte weitere Kernkraftwerke bauen. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass das mittel- bis langfristig dann tatsächlich auch kommen wird. Das heißt, im Endeffekt für uns ändert sich kaum etwas. Wir sind dann mit ähnlichen Dingen konfrontiert, wie wir es in den letzten Jahrzehnten schon gewesen sind und das wird sich nicht großartig ändern. Aber in Summe bin ich überzeugt davon, dass von dem, was wir an Ankündigungen und Projekten und Plänen hören, nur ein relativ geringer Teil am Ende überbleiben wird, was tatsächlich gebaut wurde. Wie es auch in den letzten 30 Jahren schon war. Da sind viel mehr Kernkraftwerksprojekte gestorben, als tatsächlich umgesetzt wurden.
Ich glaube auch, dass das ist aber gleichzeitig auch das größte Risiko, das aus diesen ganzen Diskussionen derzeit erwächst. Nämlich, dass mit Verweis auf eine vermeintliche Lösung, die sich mit ziemlicher Sicherheit erwartbar zerschlagen wird, dann Zeit verloren wird, um Systeme effizient umzustellen und damit mehr oder weniger den erneuerbaren Ausbau zu dämpfen. Und das ist eigentlich der größte Schaden, den diese Diskussionen derzeit anrichten können. Man verliert einfach Zeit und wartet auf eine Lösung, die aus objektiver Betrachtung, aus mehreren Gründen, entweder nicht wünschenswert oder nicht realisierbar ist.
Guter Punkt. Dann gehen wir jetzt zum Schluss noch auf unsere Rubrik Fundstücke über. Habt ihr uns was mitgebracht und wenn ja, was? Magst du anfangen, Martin?
Ja, also ich habe ein Fundstück mitgebracht und zwar, das ist passend zum Anlass unseres heutigen Podcasts, nämlich 40 Jahre Reaktorunfall von Tschernobyl und das ist der Hinweis auf die Dokumentation Tschernobyl, die Katastrophe, eine vierteilige Dokumentation, die auf der ZDF-Mediathek abrufbar ist und die sehr schön die Ereignisse damals nachzeichnet und vermittelt, wie es dazu kam und was bei diesem Unfall passiert ist und auch teilweise, wie die Auswirkungen dann aus diesem Unfall waren. Also für die, die damals noch nicht so die Medien verfolgen konnten, eine sehr sehenswerte Dokumentation, um mehr darüber zu lernen.
Lustig, eben mir das gleiche Fundstück notiert. Ich habe sie auch super gefunden, die Doku-Serie, vor allem auch, weil so ein bisschen erklärt worden ist, welche Hoffnungen damals ja auch in dieses Kraftwerk gesetzt wurden, also so ein bisschen dieser historische Kontext und dass das ja so das Flaggschiff war und ja genau, also vor allem für die, die vielleicht damals noch zu jung waren oder noch gar nicht geboren waren, eine sehr sehenswerte Doku-Reihe. Günther, was hast du mit?
Ja, ich habe natürlich auch etwas gesucht, das zum Thema unserer heutigen Folge passt, und da habe ich eine Meldung gefunden auf der Webseite des Norddeutschen Rundfunks, die ist von gestern und die bezieht sich auf das deutsche Atommüllzwischenlager in Asse. Das ist ein Atommülllager, das in einem Salzstock errichtet wurde, der ca. 500 Metern Tiefe liegt, und in diesem Salzstock wurden in den 1960er und 1970er Jahren 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen eingelagert. Und da hat sich über die Jahre leider sich herausgestellt, dass dieser Salzstock nicht dicht ist. Das heißt, es sickert Wasser in diesen Salzstock ein, ca. 12.000 Liter pro Tag. Und man ist vor vielen Jahren in Deutschland schon zur Erkenntnis gekommen, dass man diese Atommüllfässer wieder rückholen muss. Und damit gibt es jetzt gröbere Probleme. Da wird an einem Konzept gearbeitet, wie die technischen Voraussetzungen zu schaffen sind, dass man das wieder gut bergen kann unter dem Wassereintritt, der da vorhanden ist. Und ursprünglich hat man gedacht, man kann ab 2033 mit der Rückholung beginnen. Und diese Meldung, die ich gefunden habe von gestern, bezieht sich jetzt darauf, dass man leider die Räumung auf unbestimmte Zeit verschieben muss, weil es technische Probleme gibt. Und man frühestens im Jahr 2039 beginnen wird können, diesen radioaktiven Abfall wieder zu bergen. Die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass dieses Lager dann bis dorthin völlig unter Wasser steht und die Rückholung vielleicht gar nicht mehr möglich sein wird. Was Kritiker eben befürchten, dass man quasi sagt, jetzt, die lassen jetzt das Lager sozusagen absaufen und lassen dann den Atommüll auf ewig und immer drinnen. Das wird aber die Zukunft weisen, aber erst nach dem Jahr 2039.
Okay, es gibt wie immer den Link zu den Fundstücken in den Shownotes unserer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr heute bei Peter Tschul zu Gast wart. Es war echt sehr spannend, mit euch zu sprechen und das nicht ganz einfache Thema Atomenergie zu beleuchten. Dankeschön. Zu beleuchten im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne danke auch an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.